Cast for Competition. Der Podcast der Monopolkommission. Hallo, herzlich willkommen zu dieser ersten Folge Cast for Competition. Das ist der neue Podcast der Monopolkommission. Vielleicht kennen Sie schon die Arbeit der Monopolkommission oder aber Sie denken gerade, Monopolkommission, warte mal ganz kurz. Dann kann Professor Achim Wambach jetzt sofort weiterhelfen. Er ist nämlich der Vorsitzende der Monopolkommission. Professor Achim Wambach, was ist die Monopolkommission, was macht die?
Ja, hallo. Die Monopolkommission, wir sind ein Gremium von 5 Kommissionsmitgliedern, ein Jurist, also ein Juraprofessor, ein VWL-Professor, 3 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Praxis. Wir haben eine Geschäftsstelle und wir schreiben Gutachten über den Wettbewerb, über den Stand des Wettbewerbs. Wir würdigen, wie das Wettbewerbsrecht angewandt wird. Also funktioniert der Wettbewerb in Deutschland?
Ein Expertengremium.
Genau, ein Expertengremium.
Und wer bekommt dieses Gutachten, das Hauptgutachten, was jetzt zum Beispiel gerade wieder veröffentlicht wurde?
Ja, das bekommt die Regierung und die es interessiert. Also ich glaube, das Kartellamt wird es lesen, die Bundesnetzagentur schaut immer einen Blick rein. Wir schicken es nach Brüssel, weil viel Wettbewerbspolitik geschieht in Brüssel, gar nicht mehr unbedingt in Deutschland. Also die interessierten Parteien bekommen es, aber offiziell bekommt es die Regierung.
Also Professor Achim Wambach ist also der Vorsitzende der Monopolkommission. Seit 2016 ist er das und seitdem ist er auch Präsident des ZEW, des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Und er ist auch Professor für VWL an der Uni Mannheim mit den Schwerpunkten Marktdesign und Wettbewerbspolitik. Wettbewerb, das ist für Sie sehr spannend. Warum ist das für Sie ein spannendes Thema?
Ach, wenn man mal anfängt, sich da reinzuarbeiten, da sind also faszinierende Fragen. Wir sehen die Wirtschaft, aber wie funktioniert Wettbewerb? Wenn wir drin sind, tut er uns manchmal weh, weil dann kommt der Wettbewerber, nimmt uns Geschäft weg. Als Gesellschaft ist das extrem wichtig. Wir haben die soziale Marktwirtschaft, wo Wettbewerb sozusagen Innovationen voranbringt. Und da sind Regeln für da. Und dass die Regeln nicht überschießend sind, dass die genau das greifen, was wir wollen, da wird sich seit hunderten Jahren, aber jetzt in den letzten 50 Jahren verstärkt Gedanken drüber gemacht.
Jetzt gibt es das aktuelle Hauptgutachten der Monopolkommission Wettbewerb 2020. Alle 2 Jahre erscheint er. Und was haben wir vor in dieser Folge? Wir sprechen darüber, wie Wettbewerb in Deutschland, Europa funktioniert, wie er in den vergangenen 2 Jahren gelaufen ist. Das hat sich die Monopolkommission ja angeschaut. Und dabei sprechen wir über die Bundesliga. Wir sprechen über Hotelportale, die werben mit der Überschrift Bestpreis. Wir sprechen über die Corona-Pandemie, zu teure Schutzmasken, über Krankenhausfusionen und über die Frage, warum die Bundesregierung zwar gerne B wie Beteiligung an Unternehmen sagen darf, dann aber auch für W wie wettbewerbsflankierende Maßnahmen sorgen muss, wie beim Beispiel der Fluggesellschaft Lufthansa. Und wir sprechen über einen großen, wichtigen Teil aus dem Hauptgutachten der Monopolkommission, nämlich über Chinas Staatskapitalismus und welchen Einfluss der auf die Wirtschaft und den Wettbewerb in Europa hat. Und wie all das beurteilt wird von der Monopolkommission. Das können Sie auch alles nachlesen im aktuellen Hauptgutachten der Monopolkommission oder Sie setzen sich jetzt zu uns. Das ist die Idee. Und lassen Sie sich ein bisschen erzählen, was da drin steht. Achim Wambach habe ich vorgestellt. Ich bin Elif Schennerl, ich bin Journalistin und bin vor allen Dingen im Hörfunk unterwegs, immer in sehr unterschiedlichen Themen. Und jetzt freue ich mich, einen Blick werfen zu können in den Maschinenraum der Wirtschaft und des Wettbewerbs in Deutschland, Europa und China. Wir fangen an mit dem Thema Wettbewerb in Deutschland und vor allen Dingen mit dem, was jetzt im Moment ganz viel besprochen wird, nämlich Wettbewerb oder Wirtschaft in Corona-Zeiten. Professor Achim Wambach, das Gutachten hat ja normalerweise einen gewissen Vorlauf. Jetzt ist Corona erst seit Anfang des Jahres 2020 so richtig in Fahrt gekommen. Welche Rolle hat das für das Gutachten gespielt und wie kriegt man so ein Ereignis, was ja noch gar nicht zu Ende ist letztlich, in so ein Gutachten rein?
Ja, wir stecken ja noch mittendrin in der Krise. Insofern ist das auch natürlich immer etwas spekulativ. Wir wissen nicht, wann wir rauskommen. Wir sind alle ganz guten Mutes, dass wir in der zweiten Jahreshälfte jetzt auch wieder Wirtschaftswachstum sehen. Aber wir haben ja auch die Erfahrung der vergangenen Krisen. Es ist ja nicht die erste Wirtschaftskrise. Und was wir auch in den vergangenen Krisen sehen, ist, Unternehmen gehen in die Insolvenz, einige. Wir sehen Änderungen in den Marktstrukturen. Und wir sehen die massiven Unterstützungsprogramme der Regierungen, die natürlich auch in die Wirtschaft eingreifen. Und diese Sachen zusammenzuführen, das kann man auch schon im jetzigen Zustand machen.
Dann fangen wir doch damit ein bisschen an. Die Pandemie ist eine Riesenherausforderung für die Wirtschaft. Das wissen wir, das wird überall besprochen. Es gibt mehrere hundert Milliarden Euro Staatshilfen in Deutschland alleine, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wie verändert aus Ihrer Sicht die Pandemie die und damit eben auch diese Wirtschaftskrise den Wettbewerb?
Ja, das eine ist die Frage, wie ist der Wettbewerb in der Krise? Und hier sehen wir, dass Lieferketten zusammenbrechen und dann versteht man auch Unternehmen, die sagen, jetzt müssen wir ein bisschen aufhören, Wettbewerb zu machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Regale gefüllt bekommen, gerade im Medizin- und im Pharmabereich. Und das läuft unter dem Begriff der Kooperationen. Und hier haben die Wettbewerbsbehörden sehr früh gesagt, wenn ihr Kooperationen machen wollt, um die Versorgung sicherzustellen, dann erlauben wir das. Und Kooperationen, ansonsten, das sind ja Kartelle, die sprechen ja miteinander. Also ansonsten ist das verboten, aber wenn die Kooperationen dazu führen, jetzt in der Krise, dass sie wirklich dafür sicherstellen, dass wir Produkt bekommen im Medizinbereich, im Medikamente, aber auch Schutzausrüstung und so weiter, dann sind die auch erlaubt. Also insofern würde ich sagen, das Wettbewerbsrecht ist flexibel, um mit der Krise umzugehen.
Und dann stellt sich wahrscheinlich immer wieder die Frage, wie viel Kooperation ist noch okay und ab wann wird Kooperation zum Kartell?
Genau. Und das muss sich die Wettbewerbsbehörde sozusagen tagtäglich stellen. In der Krise ist es etwas generöser, weil wir sehen zum Beispiel bei Fusionen, also die Krise wird auch genutzt, um andere Unternehmen zu kaufen. Und da wird auch ganz gerne gesagt, wenn ich das jetzt nicht kaufe, geht es in die Insolvenz, jetzt lasst mich bitte kaufen. Aber mit dieser Fusion haben wir ja noch die nächsten 10 Jahre zu tun. Also es ist ja nicht nur eine Krisenreaktion, sondern das geht ja dann auch in die nächsten Jahre hinaus. Und deswegen Kooperationen ist okay während der Krise, das ist eine Krisenantwort. Fusionen sollten die Kartellbehörden schon sehr genau darauf achten, dass hier jetzt nicht der Wettbewerb kaputt geht, weil den haben wir ja hinterher noch und nicht nur in der Krise.
Wenn ich mir jetzt das Hauptgutachten anschaue der Monopolkommission, was lese ich da? Wie beurteilen Sie das, was bisher stattgefunden hat beim Thema Fusionen oder Kooperationen?
Ja, also wir finden, die Wettbewerbsbehörden haben sehr schnell reagiert. Das ist gut, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern europäisch. Es gibt das europäische Netzwerk an Wettbewerbsbehörden. Die haben sehr früh gesagt, dass sie Kooperationen unterstützen. Bei den Fusionen in Deutschland gab es relativ wenig Fusionsanmeldungen, weil auch die Wettbewerbsbehörde gesagt hat, jetzt wartet mal in der Krise. Aber wir sehen im Ausland schon, dass da auch ein paar kritische dabei sind. Deswegen, da appellieren wir sozusagen, dass die Behörden da auch wirklich sorgsam mit umgehen mit diesen Fusionen.
Das heißt, die Behörden haben tatsächlich ein bisschen gebremst an der Stelle und haben gesagt, also ja, ich sehe, ihr nutzt vielleicht jetzt gerade die Gelegenheit, um Firmen zusammenzuführen, die vielleicht sonst nicht zusammengeführt werden würden.
Ja, ich glaube, die haben gebremst, weil sie auch nicht wussten, wie es mit dem Homeoffice funktioniert. Und das ist ja auch für die Wettbewerbsbehörden ganz schwierig. Die haben sehr viele Daten, die Unternehmensgeheimnisse mit sich führen. Also die können auch nicht einfach alles von zu Hause aus machen. Deswegen haben die gebremst. Aber auch, das ist schon sozusagen, wir müssen auch schauen, dass was passiert hier in der Krise und was kommt danach. Und dann wollen auch die Kartellbehörden mehr Sicherheit haben. Die müssen ja bei so einer Fusionskontrolle Prognosen machen für die Zukunft. Und wenn alles so unsicher ist, ist das auch schwierig, wie dann so eine Prognose aussieht.
Sie haben eingangs auch gesagt, also es geht darum, die Versorgungssicherheit herzustellen für die Bürger. Jetzt gab es zum Beispiel beim Thema Schutzmasken, die zu überhöhten Preisen verkauft wurden. War das schon direkt auch ein Fall für so eine Behörde?
Ja, das können die Behörden im Prinzip auch sich anschauen. Das ist Missbrauchsaufsicht. Also wenn jemand die Situation ausnutzt und die Preise missbräuchlich erhöht, ja, dann kann eine Wettbewerbsbehörde vorgehen. Allerdings, wenn die einfach knapp sind und die Preise steigen, dann ist das nun mal auch ein Knappheitspreis. Ja, also, und deswegen, die Behörden müssen die Frage stellen, ist der Preis knapp? Ist der hoch, weil er knapp ist oder ist der hoch, weil sie es missbrauchen? Ja, und das ist gar nicht so leicht, diese Frage. Deswegen, die Behörden haben gesagt, wir schauen drauf, wir achten drauf und wenn es Extremfälle gibt, gehe ich auch davon aus, dass sie da vorgehen werden. Aber wir haben in Deutschland noch keinen Fall.
Tatsächlich, also das, was wir an teuren Schutzmasken dann gesehen haben, war in Anführungszeichen legitim, weil es eben gerade knapp war.
Ja, im Einzelfall waren das schon auch überteuerte Preise. Also das, so ist es und da muss man vermutlich auch durch. Es gibt immer Leute, die versuchen, die Situation auszunutzen. Wenn das systematisch ist, dann ist die Wettbewerbsbehörde eigentlich dafür da.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, Sie haben eben Europa auch angesprochen. Wettbewerb findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern eben auch im europäischen Kontext. Und die Wirtschaftsförderung oder beziehungsweise die Wirtschaftshilfen, die sind sehr hoch in Deutschland. Die werden auch in Brüssel kritisch beobachtet. Und da gibt es das Stichwort, was man im Bericht lesen kann, im Hauptgutachten der Beihilfekontrolle der EU. Worauf guckt besonders Brüssel, wenn sie sich dann die Wirtschaftshilfen, die ja am Ende auch wettbewerbsverzerrend sein können, da besonders an?
Ja, also es ist schon richtig, dass die Regierung während der Krise die Unternehmen stabilisiert, dass die durch die Krise kommen. Und da haben wir in Deutschland relativ viel Geld in die Hand genommen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und prinzipiell ist das richtig, aber im Einzelfall muss man sich dann doch die Frage stellen, wieso unterstütze ich jetzt das Unternehmen und nicht das andere? Oder vielleicht wird nur ein deutsches unterstützt und was macht der Ihre, der ja mit den deutschen Unternehmen im Wettbewerb steht? Und deswegen hat die Beihilfe Kontrolle, die findet in Brüssel statt, gesagt, es dürfen nur Unternehmen unterstützt werden, die Ende letzten Jahres gut dastanden. Also jetzt hier nicht diese, die schon am Krisen waren und wo eine Prognose ist, dass die auch nach der Krise wieder gut arbeiten können. Und dann haben sie noch ein paar weitere Regeln aufgestellt. Und wenn es große Unterstützungspakete gibt, wie jetzt bei der Lufthansa oder jetzt geplant für die Deutsche Bahn, dann sagt die Beihilfekontrolle, das möchten wir uns aber genau anschauen. Mhm. Und eventuell dann auch noch zusätzliche Auflagen erlassen, damit der Wettbewerb damit nicht zerstört wird.
Also man guckt sich in Brüssel an, bei der Beihilfekontrolle, welche Unternehmen unterstützt wird, aber gleichzeitig, wenn ich mir den Maßstab angucke der Wirtschaftshilfen, die in Deutschland passieren und das vergleiche mit anderen Ländern, die finanziell nicht so gut dastehen, würde ich doch denken, dass der Binnenmarkt in Europa durch diese Krise und durch eben auch die unterschiedliche Menge an Unterstützung, die da passiert, auch durchaus aus dem Gleichgewicht geraten kann.
Die Sorge hat man in Brüssel und deswegen wurde der Deutsche Stabilisierungsfonds auch sehr kritisch beäugt. Und jetzt auch bei Lufthansa hat doch sehr lange gedauert, bis Brüssel das entschieden hat. Also ja, das Problem besteht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sozusagen, wir haben in Deutschland das ja auch vorbereitet. Die Unternehmen haben ihre Steuern hier bezahlt, auch dafür, dass in der Krise sie Unterstützung bekommen. Also insofern ist das jetzt nicht schwarz-weiß zu sehen.
Okay, also da muss man den größeren Blick sozusagen behalten. Jetzt ist es bei der Lufthansa und bei der Deutschen Bahn so, dass es dort eine Staatsbeteiligung gibt. Auch das ist ja nochmal ein Punkt, den man nicht einfach so, okay, abgehakt, Staatsbeteiligung ist kein Problem, machen kann.
Ja, der Staat will den Unternehmen helfen, durch die Krise zu kommen. Ja, und die Lufthansa ist ein Unternehmen, denen ging es vorher gut und die wird auch hinterher wieder fliegen. Also sie fliegt ja jetzt schon, aber die wird auch. Und das ist wirklich ein Kandidat, wo der Staat auch eingreifen sollte. Und wenn er denen aber so viel Geld gibt, dann ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass er da auch Mitspracherechte haben soll, also sich daran beteiligt. Und das ist aber dann insofern ein Fall für Brüssel, für die Beihilfekontrolle, weil die sagen, ja gut, jetzt wird hier ein Unternehmen unterstützt. Was ist denn mit Ryanair? Ja, die stehen im Wettbewerb mit der Lufthansa. Ist das dann nicht ein Problem, wenn hier das ein Unternehmen jetzt mit sozusagen Staatsgeld durch die Krise kommt und der Wettbewerber nicht? Und eine Auflage zum Beispiel ist, dass die Lufthansa sich nicht an Wettbewerbern beteiligen darf. Also solange die vom Staat das Geld bekommt, darf sie keine Dividende ausschütten, keine Boni zahlen und sie darf aber auch nicht Wettbewerber kaufen. Das wäre ja sozusagen dann noch mehr verzerrend, wenn die jetzt mit Staatsgeld Wettbewerber kaufen.
Also wenn die quasi ihr Unternehmen polieren mit, also es soll helfen, das Unternehmen am Leben zu halten, aber es soll nicht helfen, das Unternehmen sich noch weiter vergrößert beispielsweise.
Genau, und deswegen gibt es auch eine Auflage, und zwar muss die Lufthansa Start- und Landerechte in München und in Frankfurt abgeben, also ein Teil dieser Start- und Landerechte. Wir hatten das als Monopolkommission schon vor ein paar Jahren im Gutachten empfohlen, weil in Deutschland ist kein großer Wettbewerb im Flugverkehr und es sind diese Start- und Landerechte, die sind die Eingangstüren in den Wettbewerb. Man braucht Start- und Landerechte, um konkurrieren zu können, und jetzt muss die Lufthansa einen Teil dieser Start- und Landerechte abgeben und das wird den Wettbewerb etwas beleben.
Die Start- und Landerechte handelt eine Fluggesellschaft mit den Flughäfen aus?
Ja, ach, die sind so, dass das, man nennt das Großvaterrechte. Also wenn die mal haben und sie nutzen, dann behalten die auch. Und deswegen lassen die lieber so eine Propellermaschine da landen, damit die nicht abgeben müssen, ja, weil das sind ja ihre Rechte sozusagen und es besteht kein Markt für diese Rechte, Start- und Landerechte. Und deswegen liegt es tatsächlich in der Hand der Behörde zu sagen, diese Rechte geben wir weiter. Und hier hat jetzt die Wettbewerbsbehörde eingegriffen.
Die werden sozusagen vererbt?
Ja, die werden an das eigene Unternehmen vererbt. Ja. Deswegen, das ist der Begriff, den man da hat in der Literatur, die Großvaterrechte. Also solange die nutzen, behalten sie die.
Und das ist dann quasi der Teil, also die Abgabe der Start- und Landerechte, wettbewerbsflankierende Maßnahmen. Also B wie Beteiligung geht in Ordnung, wenn W wie wettbewerbsflankierende Maßnahmen hinzukommen.
Genau, also das zweite Beispiel, was man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen kann, ist die Deutsche Bahn. Da ist der Staat ja schon beteiligt, ist ein Staatsunternehmen, ja, aber das hat auch in der Krise Probleme. Das ist auch okay, der Staat will da viel Geld reintun und die Wettbewerber beschweren sich schon, weil die sagen, das ist doch okay, wenn er das Geld in die Schiene steckt, weil dann haben wir auch was davon als Wettbewerber.
Also wenn die Infrastruktur für alle sozusagen gefördert.
Genau,
wird.
Weil da fahren wir auch drauf rum und wenn wir zum Beispiel die Schienen, die Trassengebühren senken, dann haben wir auch, können wir auch billiger da fahren und das hilft uns auch. Ja? Wenn ihr aber das Geld der Bahn im Betrieb gebt, ja, damit machen die Wettbewerb mit uns. Dann können die weiterfahren und uns aus dem Markt rausdrängen. Ja? Und wir haben ein bisschen Wettbewerb, also im Fernverkehr sehr wenig, da gibt es 99% ist die Deutsche Bahn. Im Regionalverkehr schon ordentlich was und im Güterverkehr haben wir auch ordentlichen Wettbewerb. Aber wenn jetzt die Bahn nur unterstützt wird und die Wettbewerber nicht, dann haben wir da ein Problem. Deswegen ist auch unsere Empfehlung, gibt das Geld lieber in die Schiene. Mhm. Weil das hilft allen und das unterstützt den Wettbewerb. Gibt es nicht der Bahn insgesamt, sondern spezifisch für die Schiene.
Und ob diese Empfehlung der Monopolkommission angenommen wird oder nicht, wann kriegen Sie das mit?
Ja, das werden wir in den nächsten Monaten mitbekommen, weil die Bahn verhandelt jetzt. Das ist jetzt das Thema. Ich denke, die Bahn wird es nicht nur für die Schiene bekommen, aber dann gilt die Beihilfekontrolle. Mhm. Weil hier wird ist ein staatliches Unternehmen, aber ein Unternehmen im Wettbewerb unterstützt vom Staat und dann kontrolliert die Beihilfe, dass das nicht unfair ist. Ja, und dann gelten auch die Regeln der Beihilfekontrolle.
Auf EU-Ebene oder auch auf deutscher Ebene?
Beihilfekontrolle ist auf europäischer Ebene, weil die kontrolliert ja, dass alle Länder, also Deutschland, Frankreich, Italien, nicht ihre Unternehmen hochpäppeln auf Kosten des Wettbewerbs.
Dann ist hier die eine Sache, dass man in so ein Unternehmen reingeht, aber langfristig will man ja jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa nicht drin bleiben. Geht das so einfach?
Ja, also da kann man ja in die letzte Krise zurückschauen. Ja, das hat sich der Staat auch an Unternehmen beteiligt, hauptsächlich im Bankenbereich oder eigentlich nur im Bankenbereich. Das war ja auch eine Finanzkrise. Es ging vom Bankensektor aus. Und aus einigen sind sie wieder rausgekommen, einige sind auch insolvent gegangen, also sind abgewickelt worden. Aber bei der Commerzbank ist der Bund immer noch beteiligt. Und das zeigt, dass es nicht so leicht ist. Das werden wir bei der Lufthansa auch sehen. Also nach der Krise zu sagen, so jetzt gehen wir raus, wenn kein anderer reingehen will, sozusagen, dann steht das Unternehmen doch vor großen Problemen. Also insofern, eigentlich ist das eine Krisenmanagement-Aufgabe, also in der Krise das Unternehmen unterstützen, das heißt danach auch wieder rausgehen. Ja, unsere Empfehlung ist, wie damals eine Kommission einzurichten, die Empfehlungen macht, wie man wieder rausgeht, dass das sozusagen auf der Agenda steht, dass dieser Exit auf der Agenda steht und dann muss man einen guten Zeitpunkt abpassen, dass das auch funktioniert.
Also hoffentlich ist die Krise zeitlich begrenzt und deswegen sollten auch die Hilfen zeitlich begrenzt sein.
Genau. Das ist Krisenmanagement.
Sagt Professor Achim Wambach, der Vorsitzende der Monopolkommission, in unserem Podcast Cast for Competition, die erste Folge zum 23. Hauptgutachten der Monopolkommission. Unabhängig von der Corona-Krise ist ja ein großes Thema, wenn es um Wettbewerb geht, China und der Staatskapitalismus. Also das ist ja ein Thema, über das wir ja schon seit vielen, vielen Jahren sprechen, in sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Und darüber sprechen wir jetzt auch, weil es ein sehr großer Teil im aktuellen Hauptgutachten der Monopolkommission ist. Welche Bedeutung hat für Sie China im Themenbereich eben Wettbewerb und Wirtschaft in Deutschland und Europa?
Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Fragen und ist auch ganz interessant. Digitalisierung beschäftigt uns ja auch alle. Da gab es ganz viele Kommissionen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Zu China noch nicht. Das Thema ist jetzt auf der Tagesordnung. Und was ist die spannende Frage? Normalerweise diskutieren wir über Unternehmen, die im Wettbewerb stehen. Hier ist ein Wirtschaftssystem. China hat ein anderes Wirtschaftssystem, starke Staatseingriffe in der Wirtschaft. Und mit den Unternehmen konkurrieren wir. Und da muss man sich schon die Frage stellen, sind wir dafür gut aufgestellt?
Sagt Professor Achim Wambach, er ist der Vorsitzende der Monopolkommission und Präsident des ZEW, des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Nur mal für diese Dimension, die Sie auch gerade angesprochen haben, kann man auch im Hauptgutachten lesen. Für den Warenexport zwischen 2002 und 2018 konnte China seinen Anteil an den Warenexporten von 7% auf 17% steigern. Und in derselben Zeit sind die Exporte der EU und der USA um 3 bis 4 Punkte gesunken. Und das Ganze hat auch Fahrt aufgenommen, seitdem China auch Mitglied der Welthandelsorganisation geworden ist. Das war 2001. Hat das quasi nochmal so einen Antrieb gegeben, sich noch mehr in die Regeln der Weltwirtschaft einzufügen, einzubringen? Oder warum ist das so ein wichtiger Wegmarker?
Ja, also das ist sicherlich einer der beiden Gründe, würde ich sagen, dass China ist einfach wichtig. China hat, wenn man es an der Kaufkraft misst, schon das größte Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man es nicht daran messen würde, also das heißt, was kann man mit dem Geld anfangen in China, dann wird es in ein paar Jahren sein. Also China wird der größte Wirtschaftsraum werden. Also sie sind sehr relevant. Wir sehen aber auch in den letzten 10 Jahren, dass sich die Politik in China geändert hat. Eine stärkere Kontrolle, stärkere Staatseingriffe, auch die Sicherheitsfragen, die sich jetzt stellen. Vor 10 Jahren hätten die sich nicht gestellt, weil wir jetzt doch mehr Sorge auch vor China haben. Deswegen, also Relevanz und auch eine veränderte Politik. Die beiden Sachen, die führen dazu, dass das auf der Tagesordnung steht.
Und inzwischen ist es so, dass China auf Platz 2 steht als Handelspartner der EU nach den USA und die EU auf Platz 1 als Handelspartner von China. Das heißt, man muss sich auf ganz vielen Ebenen mit der chinesischen Wirtschaft, mit der chinesischen Politik auch gleichzeitig auseinandersetzen. Das ist jetzt einfach Pflichtprogramm.
Genau, Aber man kann auch sagen, das ist doch toll, dass wir mit China einen Partner haben, mit dem wir so viel Geschäfte machen. Die deutschen, europäischen Unternehmen haben sehr viel in China investiert. Wir haben viel Warenaustausch mit China. Das ist ja erstmal gut für einen, auch für einen Wettbewerbsökonom, für einen Handelsökonom, dass wir mit China so viel zusammen machen. Aber eine besondere Wirtschaftsform und unsere Unternehmen haben schon auch die Sorge, dass sie dann nicht mithalten können, wenn hier Unternehmen reinkommen, die durch den Staat unterstützt und hochgepäppelt werden.
Und wie kann man denn einen Weg zueinander finden, wenn die Wirtschaftsformen sich so eklatant unterscheiden?
Ja, am Ende ist das Wettbewerbsrecht, das setzt bei den Unternehmen an. Also die Frage ist, was für Möglichkeiten haben die Unternehmen? Und hier würde ich auch noch unterscheiden, was ist mit Unternehmen, die in China tätig sind und was ist mit den chinesischen Unternehmen, die in Europa tätig sind. Weil das eine ist die Wirtschaftsstruktur in China und da steht es dem chinesischen Staat frei zu sagen, wir wollen es aber so machen, wie wir es machen. Da muss man sich an die chinesischen Regeln halten.
Nicht, wenn Sie meinen, wenn Sie von deutschen Unternehmen sprechen, genau, die in China sind, ja.
Genau, die dürfen zum Beispiel nicht beliebig Unternehmen da kaufen. Wenn die da produzieren, müssen die einen bestimmten Anteil bei chinesischen Unternehmen kaufen. Haben andere Länder auch, hat China auch. Man muss sich an die Regeln da halten. Da wird auch viel kritisiert, dass Patentrechte nicht immer eingehalten werden, der Schutz des geistigen Eigentums. Und deswegen unterstützen wir auch sehr stark das Investitionsabkommen, was die Europäische Union mit China verabschieden will, eigentlich in diesem Jahr, mal sehen, ob es dazu kommt, um die Regeln festzulegen, wie in China Wettbewerb stattfindet. Das andere ist die Frage, wie ist denn der Wettbewerb in Europa?
Um kurz nochmal auf China zurückzukommen, was ist da der wichtigste Punkt bei diesen Regeln, auf die Sie jetzt setzen?
Ja, ich glaube, da ist eine hohe Unsicherheit bei den Unternehmen. Die wissen nicht, wie sieht das in 5 Jahren aus. Müssen wir immer Sorge haben, dass der Staat dann doch in die Unternehmen eingreift, wenn das für die ein strategischer Bereich ist. Wir haben eine ganze Reihe von Gesprächen auch mit Unternehmern geführt, die dann von heute auf morgen mussten ihre Tür zumachen, weil jetzt da dann ein Beschluss gab, hier, das ist jetzt, das wird ein Staatsunternehmen oder in dem Bereich ist der Staat aktiv. Passiert in anderen Ländern, passieren auch gesetzliche Regeln, sodass man immer wieder in Situationen kommt, wo man sagt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja? Aber die Nervosität ist da. Und dafür machen wir diese Investitionsabkommen, damit die Investitionen gesichert sind.
Und würden dann sozusagen die Unternehmen dann einfach gekauft werden vom chinesischen Staat, ohne dass man...
Ja, teilweise gekauft, teilweise werden die Regeln verschärft, sodass es dann nicht mehr attraktiv ist, da zu wirtschaften. Also es gibt so verschiedene Arten. Aber wie gesagt, das gibt es nicht nur in China. Die Chinesen gibt es ja in anderen Ländern auch. Ja? Auch da werden jetzt wie im Telekommunikationsbereich, werden auch von heute auf morgen chinesische Unternehmen aus dem Markt gedrängt. Ja, das ist deswegen, sowas passiert. Der Staat hat da die Hoheit, auch Gesetze zu erlassen. Aber Investitionsabkommen helfen, um eine gewisse Planungssicherheit herzustellen.
Das war jetzt sozusagen die Seite deutsche Unternehmen in China oder europäische Unternehmen in China. Die andere Seite ist eben chinesische Unternehmen in Europa. Wo ist da die große Herausforderung?
Ja, das Ganze ist ja so auch in die Öffentlichkeit gedrungen mit der Entscheidung zu Siemens Alstom. Die beiden wollten fusionieren und die Europäische Wettbewerbsbehörde hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Und die haben argumentiert, wir müssen aber, weil der chinesische Wettbewerber im Zugbereich, also nicht die beiden Unternehmen, die Zugsparte wollte fusionieren, weil der chinesische Wettbewerber vor der Tür steht. Und da müssen wir auch was gegenhalten können. Und da waren die Wettbewerbsökonomen doch sehr skeptisch, weil das hieße ja, ihr fusioniert, wettbewerblich ist das schädlich. Das heißt, die Europäer müssen mehr zahlen, weil das ist ja, wenn dann jetzt ein Monopolist entsteht, das schlägt sich am Ende in den Preisen wieder. Nur um mit einem Chinesen mitzuhalten können, der Unterstützung vom Staat bekommt, ist wirklich die richtige Antwort darauf, dass wir jetzt auch Staatsunterstützung bekommen, dass wir jetzt fusionieren auf Kosten des Wettbewerbs, also diese europäischen Champions, die in der Diskussion. Ist das die richtige Antwort auf chinesische Staatsunternehmen? Und wir glauben nicht.
Das heißt, man würde mehr aus Ihrer Sicht kaputt machen als gewinnen in dem Zusammenhang.
Genau. Also der europäische Binnenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich finde auch, also Unterstützung durch den Staat, das wird ja bei uns kontrolliert durch die Beihilfekontrolle. Dass wir gerade nicht diesen Wettbewerb haben, die Franzosen geben mehr Geld als die Deutschen, deswegen siedelt sich ein Unternehmen in Frankreich an. Oder hier wird, ich weiß, die italienische Regierung sagt, für uns ist dieser Sektor so wichtig, deswegen geben wir da als Regierung viel Geld rein. Das haben wir in Europa ja, diesen Wettbewerb, der sehr ineffizient ist, den haben wir abgeschaltet durch die Beihilfekontrolle. Und wenn wir den jetzt wieder durch die Hintertür einführen, weil wir sagen, wir müssen mit China mithalten, weil die subventionieren, dann machen wir unseren Binnenmarkt kaputt. Mhm. Ja, und deswegen sagen wir, nee, das ist die falsche Antwort. Also nicht mit China mithalten, indem man auch solche Unternehmen hochpäppelt, ja, sondern indem man den europäischen Binnenmarkt schützt und da klare Regeln schafft.
Wie ist da die Position der Bundesregierung?
Ja, mein Eindruck ist, dass die teilweise dazu tendiert, eher in die europäischen Champions-Richtung zu denken. Allerdings sind
also eher Unternehmen zu schützen als den Binnenmarkt.
Genau.
Was eigentlich witzig ist, weil wenn man den Binnenmarkt schützt, schützt man ja auch die Unternehmen.
Ja, aber nicht Einzelne, sondern ja, natürlich stimmt. Die Gruppe der Unternehmen. Und da kann ein Einzelnes immer auch mal drunter leiden. Brüssel sieht das, glaube ich, eher so wie die Monopolkommission, also den Schutz des Binnenmarktes. Und am Ende wurde das in Brüssel entschieden. Deswegen sind wir jetzt der Rolle gespannt. Es ist jetzt, die Bundesregierung hat jetzt die Ratspräsidentschaft, dass sie die Wettbewerbsregeln in Brüssel auch entsprechend erweitert anpasst. Und deswegen gilt nicht nur der Blick nach Berlin, der Blick muss auch nach Brüssel gehen. Ich glaube, die Philosophie sollte sein, Schutz des Binnenmarktes. Und wenn chinesische Unternehmen hier nach Europa kommen, dass die sich an unsere Regeln halten, also an die Binnenmarktregeln. Mhm. Ja, das, glaube ich, ist die Philosophie. Und nicht jetzt anzufangen, wir müssen Unternehmen auch hochrüsten.
Das ist so ein bisschen der Überbau. Wie sieht das denn dann im ganz Konkreten aus? Also wie könnte man dann tatsächlich den Binnenmarkt schützen? Welche Regeln müssten da verbessert werden oder welche Lücken müssten geschlossen werden?
Ja, vielleicht wenn ich nur einen Schritt zurückgehe, die chinesischen Staatsunternehmen, man hat Sorge, die sind sozusagen mit staatlichen Subventionen. Wenn man sich die Daten anschaut, China ist pro Kopfeinkommen noch längst nicht so weit, wie wir es sind. Und die Dynamik in China waren viel die privaten Unternehmen, nicht die Staatsunternehmen. Da gibt es auch schöne Studien zu. Deswegen, wir glauben auch nicht, dass es die Erfolgsgeschichte ist. Also wir glauben, dass diese Champions-Hoch-Push-Geschichte nicht den Erfolg liefert, sondern wirklich der Wettbewerb. Mhm. Die Wettbewerbsstrukturen liefern den Erfolg. Und das haben wir in Europa in unserem Binnenmarkt drin. Jetzt auf Ihre Frage, der europäische Binnenmarkt. Da wollen wir Regeln haben, dass Unternehmen in einem fairen Wettbewerb stehen und der Staat sich nicht einmischt. Und deswegen ist unser Vorschlag, das ist ein Drittlandsbeihilfeinstrument, etwas technischer Begriff, aber das sagt im Prinzip, wenn ein Unternehmen Beihilfe bekommt, jetzt nicht von europäischen Staaten, das ist ja eh verboten, sondern von Drittlandstaaten, dann muss es das anmelden, diese Beihilfe, und dann muss die Kontrolle sagen, die Beihilfe ist schädlich oder die ist nicht schädlich. Und wenn sie schädlich ist, muss es die Beihilfe zurückzahlen oder den entsprechenden Betrag an Brüssel abgeben.
Also das heißt, Unternehmen X kommt aus China und hat aber, weiß ich nicht, 20% Staatshilfe. Und das müsste dann angegeben werden von dem Unternehmen, wenn dieses Unternehmen beispielsweise ein anderes dann kaufen möchte.
Genau. Auch wenn ein europäisches Unternehmen Staatshilfe von China bekommt, müsste sie die angeben. Ja, also wir wollen faire Regeln für alle.
Bisher wird das nicht angegeben?
Nein, man muss, wenn der chinesische Staat einem Geld gibt, muss man das nicht angeben. Die Mittel müssen ja auch nicht bei den Unternehmen werden die bisher angegeben, sondern bei den Ländern. Also wenn jetzt Irland eine Beihilfe gibt, dann ist Irland der Adressat und nicht das Unternehmen. Ja, weil die geben eine verbotene Beihilfe. So ist das in Europa.
Aha,
ja, aber wir können ja China, wir haben ja keine Hoheit über China, über den chinesischen Staat. Aber wo wir Regeln für setzen können, ist für Unternehmen, die in Europa tätig sind, in der Regel werden es chinesische Unternehmen sein, die Geld vom chinesischen Staat bekommen.
Ja.
Und sagen, diese Beihilfe, die dürft ihr nicht haben.
Und damit hätte man dann zumindest und das gibt es bisher nicht. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass man das nicht angeben muss.
Naja, wir haben eine ganze Reihe von Instrumenten. Also wir haben Anti-Dumping-Instrumente und Anti-Subventions-Instrumente im Außenwirtschaftsrecht. Also wenn jetzt chinesische Unternehmen in Europa billiger verkaufen, also dumpen, das ist der Begriff, die dumpen ihre Ware, dann kann man dagegen vorgehen und aktuell laufen 96 Dumping-Verfahren. Also das Instrument wird auch eingesetzt. Und das andere sind Antisubventionsverfahren, da laufen nicht so viele, weil es immer etwas schwieriger ist, diese Subventionen nachzuweisen. Aber das kann man auch sagen, ihr kommt hier nur rein wegen euren Subventionen. Das greift aber nicht, wenn die in Europa drin sind. Weil das ist ja Außenwirtschaftsrecht. Das greift für chinesische Unternehmen in China, aber nicht, wenn sie in Europa tätig sind. Und es greift auch nicht bei Dienstleistungen. Das heißt, da ist eine Schutzlücke. Ja, und diese Schutzlücke sozusagen, die wollen wir aufgreifen mit diesem Drittlandsbeihilfeinstrument, was ein bisschen kompliziert ist, ja, aber weil wir sagen, Unternehmen, die in Europa Unterstützung durch den chinesischen Staat bekommen oder einen anderen Staat, wir reden ja primär über China, die müssen diese Beihilfe anmelden.
Das fand ich übrigens auch nochmal ganz spannend, was Sie gerade mit dem Anti-Dumping-Instrument beschreiben für chinesische Unternehmen. Man würde sich ja dann angucken, zu welchen Preisen würde ein Produkt in China gehandelt werden. Aber das passiert gar nicht.
Ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Die Frage ist ja, wie gehen wir mit dieser Wirtschaftsform um? Und das Außenwirtschaftsrecht, da kommt ja das Anti-Dumping her, die hat sich da schon drauf eingestellt, weil bei dem Anti-Dumping schaut man sich an, was sind die Preise in Europa und was sind die Preise im Heimatland? Das wäre dann China. Und dann sagen die aber, ja, aber China ist doch gar keine Marktwirtschaft. Sind denn die Preise da richtige Marktpreise oder sind das künstliche Preise? Und da sagen die, wir glauben die chinesischen Preise nicht, wir nehmen dann eher indonesische Preise. Ja, also die vergleichen dann nicht mit den chinesischen Preisen, sondern halt mit indonesischen Preisen. Und insofern stellt sich auch das Außenwirtschaftsrecht auf diese Marktform, oder die Wirtschaftsform ist ja kein, also ist ein Staatskapitalismus mit Marktelementen drin, ja, stellt die sich drauf ein.
Ist die Solarbranche so ein Beispiel?
Ja, ach, das ist richtig schwer nachzuweisen. Also wir haben ja viele Gespräche geführt. Also wo steckt Wettbewerb drin und wo steckt er nicht drin? Und was die Chinesen zum Beispiel machen, ist, dass die Inputprodukte subventioniert sind.
Was
also
sind Energie,
Stahl, also das, was man braucht, um das andere zu produzieren.
Aha,
ja, das heißt, man sieht dann nicht unbedingt die Subventionen am Endprodukt, sondern bei dem, was die Unternehmen selber kaufen.
Hei,
ja, das ist, und deswegen ist es wirklich sehr schwer nachzuweisen. Die Vorschläge, die auch dahin gehen, dass man sich genau anschaut, was sind Staatsunternehmen, ne, ab wann ist man Staatsunternehmen, wenn man 20% beteiligt ist, 50% beteiligt, wer kriegt welche Marktpreise, sind, also welche Preise sind Marktpreise, welche sind verzerrt, das ist richtig schwierig. Ich glaube, wir sind da schon ein gutes Stück weitergekommen im Außenwirtschaftsrecht. Der nächste Schritt ist es, auf den europäischen Binnenmarkt zu nehmen.
Also man muss, ich überlege, wie ich es formuliere, also man muss gewisse, ich will nicht sagen bremsen, das ist es ja nicht. Also man will ja den Wettbewerb, man will ja auch China als Kooperationspartner, als Handelspartner auch haben. Es geht um die Frage, ja tatsächlich am Ende, wie man diese beiden Wirtschaftssysteme zusammenkriegt. Also das scheint ja wirklich also fast wie eine gemeinsame Sprache zu finden, ist eigentlich die Frage.
Ja, also wir, das Ganze wird natürlich überlagert jetzt auch von der Sicherheitsdiskussion. Deswegen muss man als Wettbewerber da auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt Sicherheitsfragen, die sind einfach mit dem Machtpotenzial, das China hat und auch den Bedrohungen, die sich teilweise aufbauen, die muss man trennen von den Wettbewerbsfragen. Deswegen kommt man da immer ein bisschen mit durcheinander. Aber mit den Wettbewerbsfragen gilt es, dass, so wie Sie sagen, wie gehen wir mit dieser Wirtschaftsstruktur und mit dieser Wirtschaftsform? Mhm. Und vielleicht auch da, wir profitieren sehr stark von China. Wir machen sehr viel Handel mit China. Unsere Unternehmen machen einen Großteil der Gewinne. Wir kommen leicht aus der Krise, weil wir so viel nach China auch exportieren. In den USA nannte sich ein China-Schock, weil die Chinesen haben viel in den USA verkauft und dann sind Leute auch arbeitslos geworden. Das haben wir in Deutschland nicht beobachtet, weil wir auch viel nach China verkaufen. Also unser Maschinenbau, unsere Automobilindustrie, auch Chemie und Pharma ist sehr stark in China engagiert. Mhm. Und selbst die Subventionen, die wir ja mit unserem Instrument greifen wollen, also da unterstützt der chinesische Staat seine Unternehmen, dass die uns was Billiges verkaufen können. Da müssten wir doch eigentlich sagen, ja vielen Dank, Herr Steuerzahler oder Frau Steuerzahlerin aus China, dass ihr euer Steuergeld gebt, damit wir billig kaufen können. Das ist doch eine tolle Sache für uns. Deswegen ist das nicht so leicht, wenn man sagt, das ist ganz klar, dass man das verbieten sollte, sondern da muss man schon ein Stück tiefer bohren.
Zeigt aber auch gleichzeitig, dass der Wettbewerb nicht im luftleeren Raum ist am Ende des Tages. Also wenn es eben auch diese Sicherheitsfragen ja auch gibt.
Genau, am Ende ist der Wettbewerb ein Politikziel und es gibt noch andere Ziele. Im Moment haben wir das Gefühl, wir müssen die Lanze für den Wettbewerb brechen. Es gibt so dieses ganz schöne Argument, die Sicherheitsleute haben eigentlich gern die Grenzen dicht, damit alles sicher ist. Und die Wirtschaft hat eigentlich die Grenzen offen, damit sie Handel treiben kann. Ja, und dann muss die Regierung zwischen den beiden Polen sozusagen einen guten Mittelweg finden. Ja, aber die Wirtschaft hat jetzt auch gesagt, passt auf bei China. Wir haben Siemens Alstom. Wir haben Sorge, dass hier die chinesischen Unternehmen kommen. Deswegen die Wirtschaft das auch so ein bisschen macht, die Grenzen etwas dichter, als sie waren. Und da fehlt jetzt im Moment die Stimme für den Wettbewerb, für die offenen Märkte, für die sozusagen auch die Impulse, die da kommen durch chinesische Unternehmen und auch die, die wir natürlich dadurch haben, dass wir nach China liefern und da auch übrigens auch Forschung betreiben. Also es gibt Unternehmen, die machen in China ihre KI-Forschung, künstliche Intelligenzforschung, ja. Da sind viele Mitarbeiter, die da ausgebildet sind. Also sozusagen diese wirtschaftliche Zusammenarbeit, die meines Erachtens auch die Sicherheitsfragen betrifft, wer gut zusammenarbeitet, hat auch weniger Sicherheitsprobleme, ja. Da müssen wir im Moment die Lanze für brechen und unser Argument ist, macht einen fairen Wettbewerb. Level playing field, also alle die gleichen Regeln und dann sozusagen wird sich da der Bessere durchsetzen, so wie Wettbewerb funktioniert. Auf die Art kriegen wir es hin, dass wir auch die beiden Systeme sozusagen ein bisschen kompatibel machen.
Also ein Drittlandsbeihilfeinstrument könnte helfen. Wer wäre dafür verantwortlich und wie würde sich das ausgestalten?
Ja, also dieses Instrument wäre ein Instrument europäischer Binnenmarkt, also bei der EU-Kommission. Die Unternehmen müssen anmelden, wenn sie eine Beihilfe von einem Drittland bekommen, daher dieser Name, und also eine Subvention vom Drittland. Und dann wird die EU-Kommission sich das anschauen und sagen, okay, die ist unproblematisch oder da, wo es problematisch ist, wird sie das vergleichen mit unseren Beihilfen. Also wir haben ja auch Beihilferegeln, haben auch eine Gesetzgebung, haben ja auch viel Erfahrung mit. Und wenn dann die Kommission sagt, also die Beihilfe hier, die ist schädlich, dann muss das Unternehmen die wieder zurückzahlen. So ist das bei uns ja auch, wenn ein Unternehmen eine Beihilfe bekommt. und die EU-Kommission sagt, die sozusagen die verletzt die Beihilferegeln, dann muss man die der europäischen Regierung wieder zurückzahlen. Ja, und so wäre es dann der chinesischen Regierung. Oder wenn das Unternehmen das nicht macht, gibt es eine Strafe. Ja, dann muss es die Beihilfe, also die Höhe der Beihilfe nach Brüssel zahlen.
Das sagt Professor Achim Wambach, der Vorsitzende der Monopolkommission und der Präsident des ZEW, hier in unserem Podcast Cast for Competition zum 23. Hauptgutachten der Monopolkommission. China, ein großes Kapitel. Vielen Dank für diese Erklärung, auf jeden Fall für die Hintergründe dazu. Sind Sie Fußballfan, Herr Professor Wambach?
Also ich schaue mir schon ganz gerne die Spiele an.
Gibt es eine Mannschaft, die Sie unterstützen?
Ja, als Kölner natürlich Köln. Die machen es einem aber schwer.
Ich wollte gerade sagen.
Mein Sohn ist in München geboren und der ist Bayern-Fan. Da sehe ich mir auch einige Spiele an.
Ah ja, okay, Zwang. Also das heißt, wenn Sie gute Spiele sehen wollen, dann gucken Sie Fußball mit Ihrem Sohn.
Genau.
Nein, so natürlich nicht. Ich bin doch auch Kölnerin. Natürlich nicht. Nein. Aber wir sprechen jetzt ein bisschen über Fußball, weil wir nämlich über einen Teil aus dem Hauptgutachten, des 23. Hauptgutachtens der Monopolkommission sprechen, nämlich über aktuelle Wettbewerbsfälle. Und da spielt der Fußball auch eine Rolle. Es ist ja keine gute Idee, wenn jeder Fußballverein selbst aushandeln müsste, wer seine Spiele im Fernsehen oder im Radio überträgt. Also nehmen wir die Kölner, wobei die Kölner wahrscheinlich noch relativ viele Leute hätten, die diese Spiele gucken möchten, bis Arminia Bielefeld oder Bayern München. Das wird ja zentral gemacht durch die Deutsche Fußballliga DFL. Und das Bundeskartellamt, Professor Achim Wambach, habe ich mir angelesen, beurteilt, dass diese zentrale Vermarktung der Medienrechte grundsätzlich eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung darstellt. Aber es wird ja seit Jahren trotzdem so gemacht, es ist ja Usus. Was ist da das Problem und warum findet es trotzdem weiter so statt? Also warum werden die Medienrechte durch die Deutsche Fußballliga vertreten?
Ja, also ist ein sehr interessanter Fall, weil hier haben wir ja eigentlich ein Monopol. Ne? Hier hat einer die Rechte und sagt, nur zu meinen Konditionen. Ja, das ist, und da gibt es auch keinen Wettbewerb. Ich kann nicht sagen, schau, Bundesliga, das steht jetzt im Wettbewerb mit der Handballliga, das, so ist es nicht. Es wird aber noch viel komplizierter, weil die Frage ist, ist das wirklich ein Monopolist oder haben die Vereine zum Beispiel sich zusammengetan, um die Rechte dem der DFL zu geben?
Also anzuvertrauen, großzügig.
Ja, das wäre ein Kartell. Ja, also das wäre nicht nur großzügig, das wäre ein Kartell, das wäre illegal, ja. Und in Spanien zum Beispiel gab es eine Zeit lang so, dass jeder Verein selber die Rechte vermarkten konnte. Dann haben wir irgendwann gemerkt, da verdienen wir nicht genug Geld mit, wir machen es lieber zusammen. Und jetzt wird es in Deutschland zusammen gemacht. Aber das heißt natürlich, hier ist ein Monopolist, der sagt, da möchte ich auch viel Geld mit verdienen mit diesen Rechten. Und Monopolist zu sein ist nicht verboten nach dem deutschen Gesetz, aber die Monopolrechte auszunutzen, also missbräuchlich, das ist verboten. Und deswegen ist jetzt seit Jahren das Kartellamt mit dabei und sagt, okay, das ist okay, das ist nicht okay, wenn ihr die Rechte versteigert.
Und es geht ja um sehr, sehr viel Geld. Das muss man ja auch sagen. Also die Zentralvermarktung, die Umsätze alleine aus dieser Zentralvermarktung, die belaufen sich jetzt in den aktuellen 4 Spielzeiten, die ja ausgehandelt worden sind, auf 4,4 Milliarden Euro. Und da sind noch gar keine Sponsoringgelder und so weiter mit darin eingerechnet. Und Sky und DAZN zeigen die meisten Live-Spiele. 9 Spiele werden von Sat1 übertragen. Und die ARD, Sie haben es gerade schon gesagt, die zeigt die Zusammenfassung zum Beispiel in der Sportschau und im Hörfunk eben auch. Ist denn überhaupt mehr Wettbewerb in diesem Bereich denkbar?
Ja,
also, beziehungsweise warum beschäftigt man sich dann trotzdem damit im Bundeskartellamt oder die Monopolkommission?
Ja, also die Auflage, die das Kartellamt gemacht hat, war eine No-Single-Buyer-Rule. Das hat dazu geführt, dass die Spielpakete aufgeteilt wurden und dass jetzt die Samstagsspiele sind bei Sky und ich glaube Sonntag und Freitag ist bei DAZN. So sind sie aufgeteilt. Und damit wurde auch sozusagen eigentlich die Erwartung geäußert, dass es auch Wettbewerb gibt, zumindest ein Innovationswettbewerb. Also wenn jetzt Sky neue Produkte im Handy besser sehbar oder sowas, dann müssen die anderen nachziehen, ja, also dass da ein gewisser Druck da ist. Das hat einen positiven Effekt, kann man aber auch insofern kritisieren, weil mein Sohn, wir nehmen, der Bayern München-Fan ist, der hatte vorher ein Abo, jetzt braucht er 2, ja, um die Spiele zu sehen. Ja, also der leidet. Ja, also
unter diesem Wettbewerb.
Genau, und ich habe gesagt, es gibt keine 2, insofern leidet er richtig. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, dass dadurch der Markt da auch aufgeteilt wurde. No Single Buyer heißt halt nicht, dass die Rechte an 2 vergeben werden, sondern einzelne Rechte wurden immer nur in einem vergeben. Ja, und da ist die Frage, ist das das sinnvolle Instrument?
Was würde die Monopolkommission dazu sagen?
Ja, wir hätten gerne eine saubere Marktabgrenzung. Also sozusagen leiden die Konsumenten mehr, als dass es ihnen hilft, dann wäre es ein Problem. Mhm. Wir haben ein bisschen Verständnis dafür, dass man auch sagt, aber die müssen auch ihr Geld erwirtschaften, weil die Bundesliga steht schon im Wettbewerb mit der britischen Liga, mit der Premier League oder mit der französischen Liga. Und wenn wir jetzt sagen, ihr sollt aber nicht viel Geld damit verdienen, dann sagen die Vereine, ja, dann gehen unsere Spieler alle weg. Ja, und deswegen haben wir auch empfohlen, dass es eigentlich eine europäische Regelung gibt. Eigentlich ist es ein europäisches Problem, weil das spanische Beispiel zeigt ja ganz gut, die haben sich extra zusammengetan, um mehr Geld zu erwirtschaften, weil sie sagen, wir sind im Wettbewerb mit England, wir brauchen mehr Geld. Ja, das ist aber am Ende zahlt das der Zuschauer, ja, der zahlt das mehr Geld. Und deswegen, wenn man sich beschwert, dass wir auch so hohe Gehälter haben für Fußballspieler, da landet das Geld dann am Ende. Ja, deswegen glaube ich, eine Wettbewerbsaufsicht auf europäischer Ebene würde uns allen gut tun.
Das ist eines der Themen, die im Hauptgutachten vorkommen, wenn es um aktuelle Wettbewerbsfälle auch geht. Ein anderes Thema schließt sich eigentlich ganz gut an die Ferienzeit, geht es gerade an. Wir sind hier mitten im Sommer, während das Hauptgutachten veröffentlicht wird. Wer ein Hotel gebucht hat, der tut das ja oft über Hotelportale. Da gibt es ja sehr viel Auswahl auf einer Seite, das ist schön sortiert, man kann das prima filtern. Und dann gibt es auch noch Hotelportale, wo man dann auch noch die Bestpreisgarantie hat. Und die Seiten werben also damit, dass sie die niedrigsten Preise für diese Hotels anbieten. Im Vergleich aber zu was? Das ist genau die Frage. Niemand sonst hat so gute Preise, nicht das Hotel selbst und auch nicht eine andere Seite weit und breit. Das ist die sogenannte weite Bestpreisklausel. Also niemand weit und breit hat diesen Preis. Oder? Das Hotel selber kann seine Zimmer nicht günstiger anbieten als andere Hotelplattformen. Also mehrere Hotelplattformen bieten unterschiedliche Preise an, aber niemals den günstigsten Preis über das eigene Hotel. Das wäre die enge Bestpreisbindung. Das klingt erstmal nach einem Thema mit wenigen Klicks, aber es hat einen sehr großen Wumms tatsächlich, dieses Thema. Warum ist das so ein Thema, das jetzt auch hier bei der Monopolkommission so einen großen Effekt, so eine große Wirkung, so ein großes Thema hatte?
Ja, diese Bestpreisklauseln, die klingen ja erstmal ganz gut, ne? Also hier ist der beste Preis. Ja, aber was man sich nicht sozusagen dann daran denkt, ist, dass die den Wettbewerb beschränken. Weil das heißt natürlich, dass es sich für keinen anderen lohnt, da reinzugehen, weil man kann ja keinen billigeren Preis machen. Dann kopieren die diesen Preis oder die Hotels dürfen das gar nicht anbieten. Und deswegen sind die Wettbewerbsbehörden gegen diese Preisklauseln. Und jetzt ist aber Folgendes passiert und das macht den Fall so spannend. Es gibt diese weite Preisklausel, wie Sie erklärt haben, dass man darf nirgendwo billiger sein oder man darf auf der eigenen Homepage, das ist dann die enge Preisklausel. Und viele europäische Länder haben gesagt, die Weite ist verboten, die Enge ist okay. Bundeskartellamt hat gesagt, die Enge ist auch verboten, weil das ist ja eine Absprache zwischen
also
den Plattformen.
Beides ist verboten,
beides
aus
verboten.
Sicht des Bundeskartellamts.
Genau, die sagen, es ist eine Absprache zwischen zwei Unternehmen, die dürfen nicht über Preise reden. Also ich vereinfache jetzt. Und jetzt hat das OLG aber gesagt, und deswegen ist es ein aktueller Fall, die Enge ist okay, weil sonst passiert doch Folgendes, wir gehen auf so eine Booking.com, das war also der Fall Booking.com. Wir gehen auf die Plattform, schauen uns das an, was sind schöne Hotels und dann buchen wir aber bei dem Hotel, weil da ist ja vielleicht billiger.
Ja.
Und dann hat Booking.com die ganzen sozusagen Investitionen in die schöne Plattform und die Preisvergleiche gemacht und verdient aber kein Geld, weil ich buche ja beim Hotel. Es ist so ein bisschen wie, ich gehe in einen Elektroladen, lass mir alles erklären und dann kaufe ich im Internet. Ja, das ist derselbe Ärger sozusagen. Und da hat jetzt das OLG gesagt, nein, die Enge ist okay, weil sonst laufen die Kunden alle von Booking.com weg. Ja, und die sollen dann da auch buchen. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Diskussion, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Was ist denn jetzt richtig? Ja, ist die Weite, also die ist verboten überall, das ist okay. Aber genau, ist die Enge auch verboten?
Weil das ist ja nämlich unterschiedlich. Also in verschiedenen europäischen Ländern ist es halt okay, also diese enge Preisbindung zu machen.
Genau. In vielen ist okay und jetzt ist in Deutschland ja auch okay nach dem OLG-Bericht. Ja, aber in anderen ist es verboten. In Frankreich gab es ein Gesetz dazu, dass es verboten sein soll. Also da wird echt drum gerungen um diese Frage und die Antwort ist nicht einfach. Also die ist auch nicht eindeutig. Also auch ökonomisch gibt es eine Reihe von Studien, da brauchen wir noch mehr Studien. Aber es wäre natürlich wichtig, dass wir europäisch eine gemeinsame Lösung haben.
Was würde in diesen Studien denn betrachtet werden?
Also zum Beispiel eine Frage, das OLG sagt, das ist notwendig, dass man eine enge Preisklausel hat, weil sonst können die ja kein Geschäft machen, Booking. Und eine Frage, die man sich stellen kann, ist das wirklich notwendig?
Aha.
Weil wir haben eine Studie, jetzt nicht die Monopolkommission, aber ich bin ja auch als ZDW-Präsident, wir haben eine Studie im ZDW gehabt, wo man gesehen hat, wenn die Hotels selber billiger sind, also in den Ländern, wo es die Enge nicht gibt, ja, dürfen die ja selber billiger sein, dann werden die nicht in dem Ranking nach oben gelegt, sondern die werden nach unten gelegt.
Aha,
also die,
so könnte man quasi das so heimzahlen, ja, in Anführungszeichen.
Genau, jetzt ist die Frage, ist das gut?
Ja.
Ich will das nicht bewerten, ich will nur sagen, es gibt andere Möglichkeiten.
Aha, aha.
Ja, und da muss man sich fragen, was ist denn dann die minimalinvasive Möglichkeit? Also wenn wir sagen, wir müssen hier ein faires Wettbewerbssystem hinbekommen, was ist die beste Möglichkeit? Vielleicht ist die Preis Abrede, also die man da macht, dass man sagt, die Preisklausel, die beste Mischung, vielleicht aber auch nicht. Also da brauchen wir noch mehr Studien und am Ende brauchen wir eine europäische einheitliche Regelung, weil natürlich die ganzen Digitalunternehmen ja nicht nur in Deutschland tätig sind oder nur in Frankreich, sondern doch im europäischen Markt tätig sind. Deswegen ist es unschön, dass wir da andere Regelungen in europäischen Ländern haben.
Das sind ja einfach auch grenzüberschreitende Firmen. Also das sind ja Firmen, die überall.
Genau, es ist interessant zu sehen, wie stark national dann doch abgegrenzt ist. Man bucht auf Deutsch, ja, in deutscher Sprache ist dann das Ranking und so weiter, aber nichtsdestotrotz die Unternehmen sind alle europäisch tätig und wir buchen auch in Europa Hotels. Deswegen, wir wollen einen europäischen Binnenmarkt. Das ist eigentlich eine Frage, da brauchen wir eine europäische Einheitlichkeit.
Ich habe noch nie überlegt, ob ich mir ein französisches Hotelportal suche, um darin ein Hotel in Wermelskirchen zu finden, zum Beispiel.
Ja.
Hätte ich aber machen können.
Genau. Hätten wir machen können und ich hoffe ja, dass wir dazu kommen, dass man das ganz normal macht. Ja, das ist, also wenn die beste, gut, das sind jetzt auch .com, da merkt man sowieso nicht, wo die basiert sind. Ja, das ist, aber dass wir einen europäischen Binnenmarkt haben. Wir sind ein Markt, ein Wirtschaftsraum.
Ein Hotelmarkt. Das letzte Thema, Achim Bambach, was wir jetzt besprechen wollen, hier in diesem ersten Podcast Cast for Competition, ist das Thema Krankenhaussektor, was jetzt im Moment auch durch die Corona-Krise natürlich nochmal ganz besondere Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist auch ein Thema, was schon seit einigen Jahren auch wirklich in der Luft liegt. Letztes Jahr 2019, da gab es nochmal eine heftige Debatte, die ist entbrannt durch die Studie der Bertelsmann Stiftung. Da ging es um die Krankenhauslandschaft und man kann da sehen, es gibt fast 2000 Krankenhäuser in Deutschland und es gibt diese Studie, in der gesagt wird, naja, eigentlich reichen uns 600. Und das ist natürlich heftig. Also, dass man sagt, boah, die anderen brauchen wir eigentlich nicht. Die Bertelsmann Stiftung hatte, glaube ich, von 1600 allgemein behandelnden Krankenhäusern gesprochen und gesagt, 1600 braucht kein Mensch, 600 reichen vollkommen aus. Weil das Problem ist ja, dass jedes dritte Krankenhaus in Deutschland seine Kosten in 2018 nicht decken konnte, also Verluste gemacht hat. In Nordrhein-Westfalen war es sogar noch heftiger. Knapp 60% der Krankenhäuser standen vor der Insolvenz. So, und das sind natürlich Dinge, wo man dann sagen muss, okay, was ist da eigentlich los in dieser Branche? Aber die Branche ist ja nun nicht vergleichbar mit anderen Wirtschaftszweigen. Also was ist da so besonders im Gegensatz zum anderen? Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Ja, vielleicht als Ökonom und als Wettbewerbsökonom würde ich sagen, ich weiß gar nicht, was die richtige Anzahl von Krankenhäusern ist, ob wir zu viel haben. Die Frage ist, sind die Regeln richtig? Also wird das, wofür die da sind, haben die richtigen Wettbewerbsregeln oder haben wir da Verzerrungen im Markt? Und Krankenhäuser, das stimmt schon, das ist kein normaler Markt. Wir zahlen zum Beispiel nicht, ne, wir gehen nicht hin und sagen, ich kaufe jetzt mal eine Behandlung, sondern das ist, das machen die Krankenkassen, die verhandeln. Also es sind regulierte Preise sozusagen. Dann haben wir eine Daseinsvorsorge, das sehe ich in der Krise sehr stark merken. Die sind ja nicht nur da, ne, wie ein Kaufhaus, man geht was einkaufen, sondern die sind ja auch dafür da, dass wir im Notfall behandelt werden. Also die müssen auch Vorsorge halten. Und das hilft uns jetzt ja auch in der Krise, dass wir so viele Krankenhäuser haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch genügend Studien, die zeigen, wir haben auch zu viele kleine. Also weil kleine Krankenhäuser heißt auch, die Qualität ist dann doch nicht so hoch bei Behandlung. Die haben nicht so viele Operationen und das sieht man dann auch in den Rückfallquoten zum Beispiel, dass dann mehr Probleme auftauchen. Deswegen, dass es eine Konsolidierung geben muss in irgendeiner Form, das ist, würden viele vermutlich zustimmen. Unsere Frage als Wettbewerbsökonomen ist, sind die Wettbewerbsregeln richtig für diese Krankenhäuser? Und da gab es eine ganze Menge von Diskussionen.
Was ist da die Frage? Also welche Wettbewerbsregeln passen nicht besonders gut aus Ihrer Sicht?
Genau, das Phänomen war das folgende. Krankenhäuser wollen fusionieren. Also das sehen wir in Städten oder in Regionen, dass zwei Krankenhäuser sagen, wir gehen zusammen, legen manche Abteilungen zusammen und manche Abteilungen bleiben dann in den beiden Häusern bestehen. Und da hat das Kartellamt jetzt sehr häufig Nein gesagt. Die hat gesagt, ihr dürft nicht, weil das ist eine Fusion, das muss man anmelden. Und Kartellamt hat gesagt, ja, das behindert den Wettbewerb, wenn ihr zusammengeht. Und jetzt ist das ein besonderer Markt zum Beispiel, wo die sind dann ein Monopolist, können aber ja nicht einfach die Preise erhöhen, weil die Preise sind ja verhandelt mit den Krankenkassen. Wo ist dann das Wettbewerbsproblem? Und da gibt es eine Reihe von Studien, hauptsächlich aus den USA. Da sieht man schon, wenn die Krankenhäuser fusionieren und der Wettbewerb Druck wegfällt, dann geht die Qualität runter. Mhm. Also wir haben also keinen Preiswettbewerb, sondern einen Qualitätswettbewerb und die Qualität geht runter. Jetzt sagen die Krankenhäuser aber, dadurch, dass wir zusammengehen, steigt die Qualität, weil wir können jetzt effizienter arbeiten, wir sind jetzt größer.
Das heißt, Krankenhaus X hat ein Gerät, was ich nicht habe.
So. Genau, und wir machen dann mehr Operationen, ne, weil wir können die Patientenströme zusammenlegen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Effekte. Einmal geht die Qualität runter, weil es weniger Wettbewerb geht und einmal steigt die Qualität, weil wir jetzt mehr Skaleneffekte haben, weil wir jetzt ein größeres größeres Gebilde haben.
Und Kritiker zum Beispiel wie der Gesundheitsexperte von der SPD, Karl Lauterbach, der sagt, naja, es kann ja nicht um Gewinnmaximierung gehen, weil das natürlich auch so eine gewisse Idee ist, wenn zwei Krankenhäuser fusionieren. Man will ja natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Am Ende müssen die Krankenhäuser sich finanzieren. Also ob man das nun Gewinnmaximieren nennt oder sie verdienen genug, um sich zu finanzieren, da müssen die durch. Ja, okay. Deswegen haben wir da schon eine Baustelle, wenn da so viele in den roten Zahlen sind. Aber auch die Qualitätssteigerung kann natürlich, man kann auch auf Kosten der Qualität Kosten sparen. Ja, also man hat einen schlechteren Empfang, man hat schlechtere Behandlungsmöglichkeiten, man hat geringere Reinigungsdienste oder was auch immer. Also man kann in verschiedenen Dimensionen an den Gewinnhebel arbeiten sozusagen. Für die Wettbewerbsbehörden ist die Frage, kompensiert der Qualitätsanstieg durch die Zusammenlegung die Qualitätssenkung durch den geringeren Wettbewerbsdruck? Ja, mhm. Diese beiden Qualitätsaspekte, die muss man eigentlich vergleichen.
Herrje, und wie will das eine Wettbewerbsbehörde beurteilen?
Ja, das Problem ist, dass sie das im Moment eigentlich zu wenig beurteilt. Weil die Wettbewerbsbehörde schaut sich den wettbewerblichen Effekt an.
Ja.
Und das andere nennt man einen effizient steigernden Effekt. Und da sind die Wettbewerbsbehörden sehr vorsichtig. Weil liegt auch daran, weil die Unternehmen dann erzählen, was für tolle Geschichten sie dann alle machen. Ja, das ist also auch schwerer zu kontrollieren. Aber gerade im Krankenhausbereich, weil es hier nicht um Preiswettbewerb geht, sondern um Qualitätswettbewerb, ist das sehr, es geht nur um Qualität. Also muss man sich die Qualität genau anschauen.
Mhm.
Und deswegen ist auch unsere Empfehlung, wir diskutieren jetzt gerade über die Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, also das GWB, das ist in der 10. Novelle. Und da ist das Krankenhausthema auch ein Thema. Und wir sagen, dann schreibt doch rein, dass sich das Kartellamt die Qualitätssteigerungen auch genau anschauen soll. Also nicht nur den Wettbewerbseffekt, wo die Qualität runtergeht, sondern auch den Synergieeffekt, dass die zusammengehen, wo die Qualität steigt. Und wenn die das nicht hinbekommen, sollen sie einen Gutachter nehmen. Ja, also da gibt es viele Studien zu, das kann man auch messen in einer gewissen Art und Weise. Ja, aber man muss die beiden Qualitätseffekte sich genau anschauen.
Weil bisher ist das eben so, dass diese Qualitätseffekte gar nicht so besonders betrachtet werden. Und wenn es zu Fusionen kommt, dann eben vor allen Dingen aus der Perspektive oder mit der Brille des Wettbewerbs.
Genau, also das Kartellamt sagt schon, wir schauen uns das auch an und das ist nicht so überzeugend. Es ist aber noch nicht gesetzlich der Auftrag, es sich anzuschauen. Und es gibt auch Diskussionen, ob wir diese Effizienzeinrede, also dass die Unternehmen sagen, wir wären aber effizienter, in dem Fall, wir haben eine bessere Qualität, ob die wirklich im Wettbewerbsrecht so Gültigkeit hat. Deswegen sagen wir, macht's explizit, schreibt es explizit ins Gesetz rein, dass man sich das bei Krankenhäusern anschauen soll. Weil dann haben wir, glaube ich, die Ursache des Problems. Die Krankenhäuser wollen fusionieren, Kartellamt sagt nein und alles ein bisschen unglücklich damit. Die haben wir dann angepackt, weil es geht um die Qualitätsfrage.
Und das bedeutet aber im Grunde genommen, dass wieder an dem Punkt Wettbewerb steht nicht im luftleeren Raum. Es gibt ganz viele Faktoren zu betrachten. Also man kann nicht nur durch diese Wettbewerbsbrille eigentlich gucken.
Ja, wobei die Qualitätsfrage ist tatsächlich eine reine, also so wie wir das jetzt im GWB haben, eine Wettbewerbsfrage. Das hilft noch nicht bei dem Krankenhausmarkt als Ganzes. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, wer finanziert grundsätzlich die Krankenhäuser? Wir haben ja dann eine Mischfinanzierung und wir haben ja diesen Versorgungsauftrag der Krankenhäuser. Ja, Versorgungsauftrag geht über den Wettbewerb hinaus. Haben wir in anderen Bereichen auch, wo die Versorgung sichergestellt werden muss. Und da muss man im Apothekenbereich, ne, wir müssen auch Zugang haben zu Apothekendiensten. Und das sind dann Ziele, die über den Wettbewerb hinausgehen, wo wir dann auch geeignete Instrumente für brauchen. Bei der Fusionsfrage geht es tatsächlich um eine Abwägung zwischen den wettbewerblichen Effekten auf die Qualität und den Synergieeffekten, die Qualität steigern. Mhm. Also diese Frage kann man aus der Wettbewerbsbrille beantworten.
Die Wettbewerbsbrille, die haben wir aufgesetzt. In diesem Podcast, in dieser ersten Folge von Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission. Es gibt das 23. Hauptgutachten der Monopolkommission, ist jetzt gerade veröffentlicht und auf monopolkommission.de. gibt es dieses Gutachten zum Nachlesen, wie auch die alten und vergangenen Gutachten und eben dieses Podcast zum Teilen, vielleicht auch zum Weiterempfehlen, wenn Sie jetzt so ein bisschen Lust auf das Thema bekommen haben. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, in den Maschinenraum der Wirtschaft und des Wettbewerbs in Deutschland, Europa und China reinzuschauen. Elif Schennel ist mein Name.
Achim Mambach, mein Name.
Vorsitzender der Monopolkommission und ZEW-Präsident. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.